Die Berichtssaison für das zweite Quartal startet und wir sind dabei. Dazu habe ich mir heute einen ausgewiesenen Experten eingeladen, meinen lieben Kollegen Christian Gombert, unseren Aktienexperten. Er wird analysieren, wo die Erwartungen für das zweite Quartal sind und wo wir vielleicht Chancen sehen. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer Sonderfolge von Winklers Weitblick. Der Titel lautet, wie zu erwarten, Berichtssaison startet, unsere Erwartungen. Wir haben Freitag, den 12. Juli. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Und dann darf ich sehr gerne meinen lieben Kollegen und Gast Christian Gombert begrüßen. Christian, grüße dich.
Ja, hallo Michael. Guten Morgen.
Ja, du hast uns ja heute einiges vorbereitet, weil die heiße Phase beginnt. Die Berichtssaison geht los, sowohl in den USA als dann eben auch in Europa. Wir werden, so wie ich das gesehen habe, was du vorbereitet hast, erst in die USA schauen, dann die Erwartung für Europa und dann hast du, glaube ich, ein paar besondere Beispiele uns mitgebracht. Wollen wir loslegen?
Ja, gerne, gerne.
Okay, unser erster Punkt. Wo liegen die Erwartungen für den US-amerikanischen Markt? Also wir kennen ja inzwischen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Rekordstände es sind, 35, 36, 37 im laufenden Jahr. Der S&P 500 auf Rekordjagd, getrieben durch den Nasdaq. Intakter Aufwärtstrend ist klar. Deutlich oberhalb aller Durchschnittslinien, also auch weit weg von der 200-Tageslinie. Das ist die Technik. Aber kommen wir zum Fundamentalen, dein Job. Was sind denn die Erwartungen für den amerikanischen Markt jetzt für die anstartende Berichtssaison für das zurückliegende zweite Quartal?
Ja, vielleicht zwei Zahlen. Für Q2 wird ein Umsatzwachstum von etwa 5% erwartet und ein Gewinnwachstum, was zweistellig ist, kann zwischen 10 und 11 oder 10 und 12% liegen. Das heißt aber auch, dass wir jetzt erstmal wieder Margenausweitung sehen, was per se erstmal positiv ist. Jetzt muss man aber auch sagen, dass der S&P, das hast du schon mehrmals gesagt in deinen Folgen, sehr, sehr stark gelaufen ist. Er ist stark in die Berichtssaison reingelaufen. Das heißt, so ein bisschen die Frage, was jetzt noch kommen kann, damit diese Bewegung weitergeht.
Möchtest du mir damit sagen, also anders ausgedrückt, dass die Zahlen, die erstmal nicht so schlecht klingen, also im Durchschnitt 5% Umsatzsteigerung und sogar Margenausweitung und dann 10% Gewinnsteigerung, dass das, ja, wenn es erwartet ist, gefühlt mehr oder weniger schon in den Kursen enthalten sein könnte?
Ja, davon würde ich ein bisschen ausgehen. Also, dass die Rallye weiterläuft, müssten eigentlich diese Zahlen übertroffen werden und auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen marktbreiter, nicht nur von einigen wenigen Werten.
Also das wäre für dich die Voraussetzung sozusagen, der Trigger für eine Fortsetzung der Kursrallye, auch im S&P, der ja inzwischen bei 5.600 Punkten notiert.
Ja, das ist richtig. Also das gilt ja vor allem für den breiten Markt. Natürlich gibt es innerhalb vom breiten Markt auch bestimmte Sektoren, und darüber wollen wir heute reden, die vielleicht ein besseres Chance-Risikoprofil haben, beziehungsweise was ein Platz ist, wo man sich aufhalten kann und möglicherweise nicht die Volatilität wie bei anderen Sektoren sehen wird. Das heißt, ja, für den breiten Markt wären wir hier vorsichtiger. Wir bräuchten halt einfach einen neuen Katalysator, dass es nach oben geht. Für bestimmte Sektoren sehen wir die Katalysatoren.
Alles klar. Also plus 5 im Umsatz, plus 10 im Gewinn für die USA. Werfen wir doch einen zweiten Blick auf unseren europäischen Markt. So dargestellt über unseren Stoxx 600, der breite europäische Aktienindex. Der sieht auch, wenn ich mir den technisch betrachte, okay aus. Auch in einem Aufwärtstrend, allerdings gefühlt lange nicht so überhitzt wie der amerikanische Index. Und das sieht man ja auch an der Performance, die ja deutlich geringer ist. Also Aufwärtstrend ist weniger signifikant als in den USA. Und in der Konsolidierung der letzten Tage hatten wir sogar schon die 100-Tage-Linie erreicht. Das wieder zur Technik, aber zum Fundamentalen. Wir hatten USA plus 5, plus 10. Was können wir denn für Europa, für die europäischen Unternehmen erwarten?
Ja, da muss man klar sagen, dass die Zahlen natürlich nicht so vergleichbar sind. Wir werden in Europa jetzt in Q2 und Q3 wahrscheinlich den einfachsten Vergleich sehen. Das heißt, die vergangenen Quartale waren sehr, sehr schwach und das vergleicht sich jetzt mit dem normalen Quartal. Das heißt, wir sehen überdurchschnittliche Zahlen. Die sehen wir nicht im Umsatz. Umsatzwachstum wird wahrscheinlich um die 3% sein. Wo wir es sehen, ist eher beim Gewinn. Hier wird für Q2 doch 40% erwartet. Das
40,
klingt
das
erst,
klingt aber knackig.
das klingt sehr hoch. Wenn man das Ganze aber annualisiert sich anschaut, dann ist das Gewinnwachstum eher im einstelligen Bereich. Also das sind jetzt einfach nur Sondereffekte, die wir in Q2 sehen und wahrscheinlich in schwächerer Form auch nochmal in Q3. Heißt nichtsdestotrotz Margenverbesserung in Q2. Was aber vielleicht wichtig ist, ist, die USA ist natürlich technologiewachstumsgetrieben, Europa ist eher Old Economy zyklisch. Wir haben hier eine relativ attraktive Bewertung. Was uns hier fehlt, sind einfach Wirtschaftsdaten, die anziehen, die stärker werden, die besser werden. Und da ist es ein bisschen mau. Und dann haben wir natürlich in Europa noch das Thema Politik, was wir in den USA natürlich auch in den nächsten 4, 5 Monaten bekommen. Aber das hat jetzt schon mal auf die Kurse belastet. Das heißt also, in Europa sind wir eher, gehen wir schwach in die Earnings-Saison oder stabil in die Earnings-Saison, während wir in den USA mit Kursgewinnen in die Earnings-Saison gehen.
Alles klar. Ich hatte ja, das wirst du ja mitbekommen haben, vor 2 Tagen im Weitblick sehr stark von der Makroseite für die gesamtwirtschaftliche Seite argumentiert. Ich hatte fallende Einkaufsmanager-Indizes gezeigt. Ich hatte das fallende US-Verbrauchervertrauen gezeigt und habe mich sozusagen zu der Aussage verleiten lassen, naja, dass die Luft langsam dünn wird, dass die Aussichten nicht so gut sind, auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Thema Konjunkturabkühlung. Dich habe ich ja heute als Experten sozusagen für die einzelnen Unternehmen, die einzelnen Branchen hereingeholt, sodass wir uns das Ganze eben nicht, wie heißt es so schön, nicht top-down, sondern von unten, bottom-up, von den Unternehmen anschauen. Und du hast uns, ja, soweit ich weiß, einige mögliche positive Sektoren mitgebracht. Und
Ja.
Sektoren mit positivem Überraschungspotenzial. Möchtest du mir dazu etwas verraten?
Ja, also ich habe da ein paar Folien dann vorbereitet. Zum allerersten die Banken. Wenn man sich da einfach die Rahmenbedingungen anschaut, wie sind sie heute, wie waren die Erwartungen vor 3 Monaten, dann hat sich das Umfeld eigentlich gehalten. Wir werden da auch noch ein paar Trends aufzeigen. Aber Banken, gerade die angelsächsischen Banken, das kann ein Platz sein, wo man sich verstecken kann, beziehungsweise wo man sich aufhalten kann und wo vielleicht dann weniger negative Nachrichten kommen. Es geht ja heute los mit JP Morgan. Wird spannend, was JP Morgan berichtet. Vom Gefühl her würde ich sagen, das wird gut sein. Ob es reicht, die Markterwartung zu übertreffen. Und da meine ich nicht die Konsenserwartung der Sell-Side, also der Broker, sondern eher die Aktie wirklich halten, der Buy-Side. Das sind Fragezeichen.
Okay,
Der zweite
habe ich
Punkt.
verstanden. Erster Sektor Banken, nehmen wir schon mal mit, schauen wir uns gleich genauer an. Du hast uns noch 2 weitere Sektoren mitgebracht.
Energieunternehmen. Da muss man klar sagen, der Ölpreis ist im Jahresvergleich Q2 letzten Jahr gegen Q2 dieses Jahr um etwa 10% gestiegen. Wenn Ölunternehmen höhere Ölpreise erzielen können, dann ist das meist positiv für den Gewinn, für den Free Cashflow und dementsprechend auch für Aktienrückkäufe, weil die Dividenden sind ja schon hoch in dem Bereich. Das heißt also, hier geht es einfach um das Thema, der Ölpreis ist gestiegen im Jahresvergleich, das heißt, die Gewinne müssten auch steigen.
Prima, schauen wir uns auch gleich näher an. Und der dritte Sektor, der deiner Meinung nach auch noch oder immer noch positiv überraschen kann, wäre.
Technologieunternehmen, in der Tat. Aber da nicht unbedingt aus den Zahlen heraus, sondern eher, was müssen die Unternehmen berichten, damit sie die Investoren begeistern? Und das allen voran das Thema KI. Wenn wir weitere Erkenntnisse über KI sehen, beziehungsweise erste Beweise, dass KI die Margen beeinflusst oder die Preiskomponente, ist das sehr positiv. Auch Investitionen in diesen Sektor und dann auch mal die Fragestellung, wie diese Investitionen sich verzinsen, kann zu weiterem Wachstum führen. Das heißt also, insgesamt aus qualitativen Aspekten, nicht von den Zahlen her, haben es diese Sektoren relativ oder diese Unternehmen relativ einfach, den Investor anzusprechen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, gerade Megatech wird erst Ende Juli berichten. Wenn die Aktien bis dahin nur steigen, dann wird es natürlich schwieriger, dass die Unternehmen nochmal nach den Zahlen begeistern. Also es ist ein bisschen abhängig, wie die Kurse bis dahin reagieren.
Alles klar, schauen wir doch direkt rein. Also das waren deine 3 Sektoren, die positiv überraschen können. Banken und wie ich das verstanden habe, vor allem angelsächsische. Zweitens Energieunternehmen und drittens immer noch die Tech-Unternehmen. So, Beispiel. Warum könnten Banken positiv überraschen? Du hast uns als Beispiel die HSBC mitgebracht, jetzt als Synonym für die angelsächsischen Banken. So, dann schauen wir doch mal da rein. Also, wenn ich mir die Aktie erst einmal technisch anschaue, die gefällt mir ganz gut, muss ich zugeben. Intakter Aufwärtstrend in den letzten 2 Monaten, 3 Monaten schön konsolidierend. Der MACD, der sieht auch aus, als ob er bald ein Kaufsignal geben könnte. So viel wieder zur Technik. So, was haben wir denn noch an fundamentalen Themen, gerade bei den angelsächsischen Banken?
Wir haben drei Bereiche, in denen die Bank Geld verdienen kann. Das ist einerseits das Zinsgeschäft. Da heißt es halt einfach, ich verleihe Geld. Ich gebe für das Geld, was ich verleihe, einen geringeren Zinssatz und bekomme für das Geld, was ich verliehen habe, einen höheren Zinssatz. Das nennt man Zinsmarge. Die Zinsen sind mehr oder weniger gleich geblieben. Wir haben jetzt für HSBC in den meisten Ländern keine Zinssenkung gesehen. Das heißt, die Zinsmarge sollte stabil bleiben. Was wir auch jetzt weniger gesehen haben, sind Pleiten, also Bad Loans sind nicht angestiegen. Das heißt, insgesamt das Zinsgeschäft, was vorher stark war, sollte stark bleiben. Der zweite Punkt, wir haben das Investmentbanking. Investmentbanking sind dann zum Beispiel IPOs oder Übernahmen. Diese Übernahmen und IPOs haben zugenommen. Sie haben vor allem zugenommen in den USA und in UK, daneben noch Indien und China. Das sind drei Märkte, wo HSBC tätig ist. Das heißt, insgesamt haben sie halt einfach eine stärkere, wir nennen das Deal Pipeline, und können dort mehr Geld verdienen. Und der letzte Punkt ist Asset Management. Asset Management lebt davon, von Assetpreisinflation. Das heißt, wenn die globalen Aktienmärkte steigen, bekomme ich halt auf eine größere Basis meine Gebühren, meine Fees. Und das ist dann natürlich auch positiv. Das heißt, wir haben hier drei Bereiche, die per se alle für Banken sprechen. Das muss jetzt nicht nur eine HSBC sein, das können auch andere Banken sein. Also wir gucken unter angelsächsischen Banken, gucken wir uns natürlich auch die kanadischen und die australischen Banken an. Auch die sehen ganz gut aus. In den USA ist es dann auch so, es gab einen Stresstest im letzten Monat, die Banken haben den bestanden. Dementsprechend, wenn jetzt die Gewinnsituation ein bisschen besser aussieht, können wir hier ohne weiteres auch weitere Aktienrückkäufer sehen. Und
Das
was
hast du
natürlich
sehr
klar.
schön, das hast du sehr schön ausgeführt, mein Lieber, vor allem unter dem Stichwort angelsächsische Banken. Was ist denn mit unseren deutschen oder mit unseren Eurobanken? Die tauchen ja irgendwie hier bei dir gar nicht auf.
Ja, das ist richtig. Also prinzipiell fokussieren wir uns auf Qualitätswerte und also gerade die deutschen Banken fallen unter Qualität jetzt weniger auf. Das liegt daran, dass sie halt sehr viele Klagen haben, Kapitalerhöhung, dass der Buchwert der Aktien nicht unbedingt steigt. Wir würden in dem Fall größere Banken aus dem europäischen Ausland kaufen. Wir haben uns die Danske Bank in Dänemark angeguckt, wir gucken uns die BNP an in Frankreich, die natürlich unter den Neuwahlen gelitten hat, also hier günstige Einstiegspunkte. Wir gucken uns in Spanien die BBVA an, die jetzt aber in der Übernahme steckt. Dementsprechend ist es so ein bisschen schwierig, in Europa Banken zu kaufen. Und das wichtigste Argument, in den USA haben wir noch keinen Zinsschritt gesehen, in Europa haben wir den Zinsschritt gesehen. Das heißt also, das Zinsgeschäft kann dort ein bisschen schwächer ausfallen. Also deswegen aus unserer Sicht ist es einfacher, angelsächsische Banken aktuell sich anzuschauen.
Das hast du sehr schön formuliert. Unsere Banken fallen unter Qualitätsaspekten nicht so auf. Danke dir. Also, Fokus auf UK, da ist auch das Beispiel HSBC, USA, Kanada, Australien. Alles klar. Günstige Bewertungen hattest du mir noch gesagt, und aber allerdings, auch hier sind die Erwartungen relativ hoch, aber du meinst, der Sektor, also gerade die angelsächsischen Banken, könnten aus den genannten Gründen damit eher positiv überraschen oder sind auf jeden Fall, auch so habe ich die Botschaft verstanden, auf jeden Fall solide Depotbeimischungen.
Das ist richtig.
Okay, erster Sektor Banken abgehakt. Zweiter Sektor, warum könnten Ölunternehmen positiv überraschen? So, wenn ich hier auf die Grafik schaue, die sieht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen wirr, aber auf jeden Fall schwer zu lesen auf. Versuche sie mal ein bisschen zu deuten. Es sind drei Grafiken. Wir haben zum einen mit der weißen Linie, für die, die es sehen können, die über die letzten 12 Monate die Entwicklung eben des Ölpreises. Und der zeigt sehr schön an, dass wir etwa diese 10% höher im Ölpreis notieren. Und du hast sozusagen für genau den gleichen Zeitraum zwei Aktienkurse in diese Grafik noch mit hineingebastelt. einmal von BP und einmal in Rot-Braun von Equinor. So, jetzt erzähl mir was dazu, mein lieber Christian.
Ja, gut, fangen wir mal mit dem Ölpreis an. Vielleicht, was man hätte besser machen können. Man hätte einen 15-Monats-Chart nehmen können. Wir haben jetzt nur einen 12-Monats-Chart genommen. Wenn man den 15-Monat genommen hätte, dann wird man sehen, dass Q2 der Ölpreis höher ist als in Q2 dem letzten Jahr. Wir hatten im letzten Jahr 77 US-Dollar. Wir sind jetzt bei 85. Das heißt also rund 10% höhere Ölpreise. Und das ist positiv. Jetzt sehen wir aber auch, dass gerade die beiden europäischen Ölunternehmen diese Bewegung nicht mitgemacht haben. Sie haben eher verloren. Bei BP liegt es daran, dass es ein integriertes Ölunternehmen ist. Das heißt, vom höheren Ölpreis profitieren vor allem Exploration, also das Upstream-Geschäft und das Downstream-Geschäft. Da gab es eine Sonderabschreibung, deswegen ist BP gefallen. Dasselbe gilt auch für Shell. Equinor, das ist der norwegische Ölbetreiber, ist hauptsächlich in Exploration. Aber hier sieht man, dass Equinor den Ölpreis nicht ganz mitgemacht hat. Und da würden wir halt einfach sagen, okay, mit dem höheren Ölpreis, mit dem besseren Gewinn, mit dem höheren Free Cashflow und dann wahrscheinlich auch mit einer Aussage, was sie mit dem Geld machen. Dividendenrenditen sind schon hoch. Das heißt, für uns kommt fast nur Aktienrückkäufe in Frage. Ob dann die Aktie doch aufschließen kann zum Ölpreis.
Klingt gar nicht so schlecht. Das heißt, die Kernaussage für den Sektor lautet einfach, die fundamentalen Rahmendaten sind besser als vor 12 Monaten und die Kurse haben das nicht mitgemacht, sozusagen eher eine antizyklische Chance. Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist richtig. Mit dem Risiko vielleicht, dass wir natürlich nicht wissen, wie die Kosteninflation der Unternehmen aussieht. Wir würden davon ausgehen, dass es jetzt keine dramatische Kosteninflation gab. Und natürlich auch die Aussage, wenn der Free Cashflow nicht in Aktienrückkäufe investiert wird, sondern in Investitionen und damit zukünftig das Angebot erhöht wird, wäre wahrscheinlich für die Preise eher kontraproduktiv. Aber auch das erwarten wir nicht. Was wir eher im Gegenteil sehen, dass die Free Cashflows nicht für Investitionen ausgegeben werden, sondern für Übernahmen von anderen Unternehmen.
Okay, das bedeutet keine Angebotssteigerung und damit sind wir bei deinem, glaube ich, mittelfristig strukturellen Thema Angebotsdefizite und deswegen gute Preise.
Genau,
So, jetzt hast du
das gilt
uns
auch
hier
für
zwei,
Energie und für Mining.
ja, jetzt hast du uns hier zwei europäische Beispiele mitgebracht. Was ist mit den US-Ölunternehmen im Vergleich zu unseren europäischen?
Also prinzipiell muss man sagen, dass der amerikanische Ölsektor von den Zahlen und von der Kursentwicklung besser ist als der europäische. Das liegt vor allem daran, dass die Eigenkapitalrenditen in und den USA höher sind. Dass die Unternehmen einfach stärker konzentriert sind, mehr profitieren vom höheren Ölpreis und dann halt das Geld auch zurückgeben, beziehungsweise jetzt im Falle der USA vor allem in Mitbewerber investieren, also Unternehmen kaufen. Wir haben hier eine Reihe von kanadischen Unternehmen. Ich habe die jetzt zwar nicht mitgebracht, weil die wahrscheinlich keiner kennt. Wir haben sowas wie eine Imperial Oil, eine Canadian Natural Resources, also in diesen Unternehmen sind wir ein bisschen tätig. Aber ich glaube, die wichtige Aussage ist, ja, man sollte Exploration Companies kaufen und wenn man dann einen guten Wert in USA hat, fährt man damit meistens besser als mit dem europäischen Ballon.
Also du wärst bereit, die höhere Bewertung in Nordamerika für die Unternehmen zu zahlen, weil sie auch einfach besser wirtschaften.
Genau, ja.
Okay, unser zweiter Sektor, warum könnten die Ölunternehmen positiv überraschen? So, kommen wir zu unserem dritten, warum könnten Halbleiter positiv überraschen? Ja, hier haben wir einen Chart, den braucht man, glaube ich, gar nicht mehr zeigen. Die ganze Welt kennt ihn inzwischen. Das ist jetzt über die letzten 12 Monate die Kursentwicklung von Nvidia, aktuell im Bereich nach dem Split von etwa 130 Dollar. Die 200-Tage-Linie, ja, die liegt etwa nur bei 75 Meilen weit weg. Also die Aktie ist ja der Star-Performer gewesen. So, was sagst du uns zum Halbleitersektor? Wieso könnten die immer noch positiv überraschen?
Ja, also vorneweg ganz klar, mit den Zahlen, die derzeit generiert werden oder erwirtschaftet werden, ist es sehr schwer, einen Absatz zu modellieren. Also man braucht da sehr, sehr viel Fantasie. Jetzt, wenn man sich die qualitativen Aussagen anschaut, wir werden wahrscheinlich weiterhin sehen, Nachfrage ist sehr stark. Sie kommt aus KI und anderen Themen. Wir werden steigende Preise sehen. Wir werden in den Conference Calls immer wieder hören, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Das heißt, auch dort werden die Preise eher erhöht. Beschleunigtes Wachstum ist vielleicht ein bisschen zu positiv ausgedrückt, aber ein strukturelles Wachstum werden wir weiterhin sehen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmen auch ein beschleunigtes Wachstum. Was wir jetzt bisher schon gesehen haben, Samsung hat eine Vorankündigung gemacht, wie der Gewinn aussehen wird. Q2 auf Q2 1.500% Steigerung, also Verfünfzehnfachung des Gewinns. Natürlich war die Basis sehr niedrig. Taiwan Semiconductor, auch ein Auftragsfertiger in dem Bereich, die publizieren Monatsdaten. Auch hier sehen wir, dass die Trends sehr, sehr stark sind. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, die Unternehmen müssen nur auf das Umfeld hinweisen und die Zahlen werden dann ignoriert. Das heißt, die Aktien können positiv überraschen. Es ist natürlich dann abhängig, was die Aktie im Vorfeld. Also Nvidia wird Mitte August kommen, wenn die Aktie bis dahin auf 150, 170 steigt. Dann wird es natürlich irgendwann schwieriger. Nichtsdestotrotz, mittelfristig stimmt dieses Umfeld. Im Fonds, den wir ja machen, haben wir die Halbleiter. Wir haben jetzt nichts dazu gekauft in letzter Zeit. Wir haben aber auch nichts verkauft.
Und du bist, glaube ich, übergewichtet nach wie vor in den Halbleitern. Sehr mutig.
Wir sind übergewichtet. Wir sind jetzt nicht in allen Unternehmen übergewichtet, aber dadurch, dass wir halt einfach wahrscheinlich um die 8 Unternehmen haben, die aus dem Bereich kommen, sind wir breit diversifiziert in dem Sektor.
Sehr schön. Bedeutet in unserer Strategie Aktienflex, also nicht nur, dass wir dort sehr breit investiert sind, sondern auch, ich nehme an, zu den anderen beiden Beispielen, du wirst die angelsächsischen Banken, glaube ich, auch prominent dann im Fonds abgebildet haben in der Strategie und ich nehme auch an die Ölunternehmen.
Ja, die Ölunternehmen haben wir weiterhin übergewichtet, bei den UK-Aktien. Ich meine, wir hatten ja auch einen Podcast über Wahlen schon gemacht. Wir haben die UK-Wahl, die durch ist. Dementsprechend haben wir hier ein paar Unternehmen gekauft aus dem UK-Bereich. Es ist eine HSBC, es ist aber auch eine London Stock Exchange. Also dementsprechend, ja, die Financials, UK sind bei uns stärker gewichtet.
Prima. Ja, dann wären das die drei Sektoren gewesen: Banken, Ölunternehmen und nochmal Tech, die immer noch, nach deiner Meinung nach, durchaus positiv überraschen könnten. Fasst das kurz zusammen. Als Fazit für heute: Also, die Berichtssaison, sie geht jetzt los. Also, sie ging ja schon also fast gestern mit Pepsi los, was, glaube ich, nicht so toll klang. Der Fokus wird nach wie vor, glaube ich, überall, und du hast es auch so erwähnt, immer noch auf diesen Wörtern künstliche Intelligenz und eben Ausblick dafür die Investitionen sein. Die Rahmenbedingungen bei den Ölunternehmen und bei den Banken, fundamental sehr interessant. Und wie immer, unsere Aktienstrategie Flex setzt verstärkt in dem Umfeld Optionsstrategien zur Prämieneinnahme und zur Erzielung von Zusatzerträgen ein. Auch das hatte ich in den vergangenen Wochen ja schon recht häufig erwähnt. Lieber Christian, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, habe das richtig zusammengefasst. Bedanke mich recht herzlich bei dir. Freue mich, wenn du demnächst wieder mein Gast sein wirst. Wahrscheinlich dann mit ein paar konkreten Zahlen, wenn die ersten Unternehmen dann berichtet haben. Einen wunderbaren Dank an dich. Danke an unsere Zuschauer. Freue mich wie immer über Abonnements, über den Daumen, für Ihre Rückfragen. Das war's für heute zum Wochenschluss. Die Sonderfolge Winklers Weitblick zum Start in die Berichtssaison für das zweite Quartal. Ihr Michael Winkler.